Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
474, Richard. Das ist die Folgennummer dieser Episode.
Ja.
474. Ja, und so geht's dahin, Richard. Woche für Woche. Und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben oder welche Geschichte ich dir letzte Woche erzählt habe?
Natürlich weiß ich das noch. Du hast mir über Lochkarten erzählt. Eigentlich hast du mir im Grund die Verknüpfung von Webstühlen bis zur Lochkarte hin erzählt, beziehungsweise dann auch zu dem Herman Hollerith. Herman Hollerith, der dann die Hollerith- oder Hollerith-Maschinen entwickelt hat.
Richtig. Und es ist erstaunlich, weil ich leite das ja auch so ein, dass ich sage, das ist eine Technik, die heute so völlig aus unserem Blick entschwunden ist. Aber es haben dann doch noch einige Bezug dazu oder haben zumindest nostalgische Geschichten erzählt, wo sie
ja,
noch...
Total. Das, also ich habe wirklich das Gefühl, dass so alle zwei Stunden oder so kommt ein neues Mail mit, ah ja, hier übrigens werden auch noch Lochkarten verwendet.
Genau.
Und hier gibt es das ausgestellt und hier gibt es das. Schon noch sehr weit verbreitet eigentlich, diese Technik.
Ja, das war echt schön zu sehen. Also auch so, wo man so merkt, es ist eine Technik, die, ja, mit der können viele auch was so verbinden, so, weil es ist eine Technik, die einerseits so mechanisch ist, dass man sie auch noch so nachvollziehen kann, aber gleichzeitig auch schon so ein bisschen was Nostalgisches hat. Also das finde ich sehr interessant. Ja, aber einige der Geschichten, die packe ich dann in den nächsten Feedgag.
Mhm.
So würde ich es machen. Und würde dann sagen, Richard, haben wir noch was Hausmeisterliches?
Wir haben tatsächlich was Hausmeisterliches, weil wir haben es ja im Feedgag schon ein bisschen angeteasert, wir werden nächstes Jahr wieder auf Tour gehen.
Oh ja, aber es wird nicht irgendeine Tour werden, Richard.
Nein, nicht irgendeine x-beliebige Tour. Nächstes Jahr wird es nämlich unseren Podcast 10 Jahre geben und deswegen ist es die Jubiläumstour 2025.
Ja. Yeah.
Die Jubiläumstour auch, weil wir in diesem Jahr die 500. Folge feiern werden, ja, begehen und feiern. Und deswegen Jubiläumstour 2025, sie wird im Herbst stattfinden. Wir werden durch den Dachraum touren und ab Freitag, den 25. gibt es Tickets im Vorverkauf.
Richtig. Also die Termine sind alle im Oktober. Wir werden das ganze Jahr aber zum Jubiläumsjahr und Feierjahr machen, oder?
Richtig. Jede Folge wird es irgendeine Überraschung geben.
Ja.
Oh. Nämlich eine neue Geschichte.
Sehr gut.
Schau mal.
Nee, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Tour und haben diesmal auch ein paar mehr Termine und das wird schön.
Es wird sicher sehr, sehr schön. Wer mehr Infos zu den Terminen haben will, ab Freitag einfach auf geschichte.fm schauen. Da werden dann alle Infos stehen, wo man sich Tickets für unsere Tour besorgen kann.
Genau. Ja, fantastisch, Richard. Dann würde ich sagen, können wir zum nächsten Teil dieser Folge übergehen.
Sehr gut.
Der wäre, dass du eine Geschichte erzählst.
Gut, Daniel, hör dir mal Folgendes an. Und sag mal, ob es so bekannt vorkommt.
Okay.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Ja, ich kenne das gut. Und ich glaube, einige, die hier zuhören und uns von Anfang an hören, sind schon ganz schön genervt von diesem Take.
So ist es. Also was wir hier gehört haben, dieser kleine Ausflug in die Zukunft oder quasi von der Zukunft zurück, der bei uns bis Folge 270 zu hören ist, das ist deshalb, weil wir uns seit Folge 270 ja Geschichten aus der Geschichte nennen.
Mhm.
In der Zeit herumspringen, so wie wir vorher geheißen haben, das tun wir aber weiterhin.
Ja.
Und wir tun damit etwas, das heute gerne auch mal metaphorisch als Zeitreisen betrachtet wird. Und Zeitreisen, das ist auf eine Art so alt wie die Menschheit selbst, auf andere Art allerdings, so wie viele der Dinge, die wir in diesem Podcast besprechen, ist es eine sehr moderne Idee. Also der Wunsch, in die Vergangenheit zurückzukehren, um dort Fehler zu korrigieren oder in die Zukunft zu springen, um zu sehen, was aus uns wird. Diese Gedankengänge, die sind noch nicht so alt. Und der moderne Begriff des Zeitreisens, der ist sowieso an einer ganz bestimmten Sache festzumachen. Daniel, wir werden heute über Zeitreisen sprechen. Wir werden uns dabei Mythen und Geschichten anschauen, in denen es um, wenn ich das jetzt so subsumieren kann, Sprünge in der zeitlichen Wahrnehmung geht. Aber vor allem auch werden wir darüber sprechen, wann dieses Konzept einer tatsächlichen Zeitreise, also absichtliches Vor- und Zurückreisen in der Zeit, geboren wurde. Wir werden dabei einen Blick auf die Entwicklung dieses Konzepts werfen und wie es unser sich wandelndes Verständnis von Zeit widerspiegelt, ja, von zyklischen und diskontinuierlichen Wahrnehmungen hin zu den linearen und wissenschaftlichen Vorstellungen, die auch die sind, die unser heutiges Denken prägen.
Sehr interessant, Richard. Sehr super Thema. Und ich hätte ehrlich gesagt, jetzt wo du von Zeitreisen gesprochen hast, gar nicht gedacht, dass man dieses Konzept so gut verorten kann, dass man eine Geschichte dazu erzählen kann.
Schauen wir mal.
Und weil das, was du jetzt
lob den Tag nicht vor dem Abend.
Weil meine Vermutung wäre nämlich gewesen, ist, was du jetzt gerade angedeutet hast, so diese Zeitvorstellung von einer zirkularen Zeit und von einer linearen Zeit. Das ist ja auch das, was dann so dieses christliche Denken bestimmt im Gegensatz zum wissenschaftlichen Denken. Das hängt damit wahrscheinlich zusammen, da bin ich schon sehr gespannt.
Sehr gut. Du nimmst mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund, weil mein Plan wäre, bevor wir uns jetzt auf das Zeitreisen an sich stürzen, dass wir uns einmal anschauen, wie das mit der Zeit überhaupt ist. Also ich habe in unserem Frühwerk in GAG 30 über die Standardisierung der Zeit im 19. Jahrhundert gesprochen. Ich habe das genannt, wie die Zeit zu unserer wurde und ich werde später noch darauf zurückkommen, aber lass uns kurz anschauen, welche Vorstellungen von Zeit bis dahin gab. Also in antiken Kulturen hatten sie ja meistens ganz andere Vorstellungen von Zeit, als wir das heute haben. Also dort war Zeit oft zyklisch und eben diskontinuierlich, also kein kontinuierlicher Fluss, geprägt vor allem durch die Wiederholung von Naturereignissen und Himmelsbewegungen. Also da wurde in Intervallen gedacht, wie Epochen, Jahreszeiten und solchen Abschnitten. Und das unterscheidet sich sehr von unserem modernen Konzept dieser homogenen linearen Zeit. Im antiken China zum Beispiel wurde Zeit als eingeteilt betrachtet, eben vor allem mit eigenen Epochen. Jahreszeiten spielen natürlich vor allem für die Landwirtschaft immer eine große Rolle. Vielleicht erinnerst du dich, hier aber mal eine Folge zu den Maya gemacht. Die haben ja ein ganz eigenes Verhältnis zur Zeit gehabt. Die Folge, die ich gemacht habe, GAG 410, Lady Six Sky und eine kurze Geschichte der Maya. Da spreche ich unter anderem auch über ihre Kalender. Haben ja zwei unterschiedliche gehabt, die äußerst präzise waren auch. Trotz dieser Genauigkeit war deren Vorstellung von Zeit keine Reise, die kontinuierlich voranschreitet, sondern eher eine Ansammlung einzigartiger Vorzeichen, die mit jeder dieser Zeiteinheiten verbunden ist und die auch zyklisch ist. Im antiken Griechenland hat es sehr unterschiedliche Konzepte von Zeit gegeben. Ja. Zum Beispiel in den Epen von Homer, da wird Zeit nie als eine aktive Kraft betrachtet. Also sie bleibt so ein passives Hintergrundelement. Homer zum Beispiel, der legt mehr Wert darauf, Stabilität und Ordnung innerhalb eines strukturierten räumlichen Rahmens zu bewahren, anstatt sich dann mit den Komplexitäten der Zeit selbst zu beschäftigen. Also das Augenmerk auf räumliche Hierarchien und Grenzen, das spiegelt die damals verbreitete Weltsicht wieder, ja, in der es von größter Bedeutung war, seinen vorgegebenen Platz innerhalb der kosmischen Ordnung zu erhalten. Homer ist natürlich nicht der Einzige gewesen, der geschrieben hat, also zum Beispiel die ionischen Philosophen wie Heraklit, für die war die Welt ein zyklischer Organismus mit Phasen von Tod und Wiedergeburt. Pythagoras, wahrscheinlich beeinflusst auch durch östliche Ideen, der sieht die Zeit als Seele oder schöpferische Kraft des Universums. Also hier ist klar, dass er von östlichen Religionen beeinflusst wurde. Also zum Beispiel die orphische Religion, die wahrscheinlich aus Thrakien kam. Und wir haben ja jetzt einige Male schon über das hellenische Kernland gesprochen und dann diese Gebiete daneben. Und Thrakien gehört eigentlich nicht zu diesem Festland, zu diesem hellenischen, also eher so aus dieser Gegend, die ursprünglich als dieses Barbarenland gekennzeichnet worden ist. Ja. Aber von dort kommt so diese zyklische Sicht der Zeit, zeigt sich auch im Konzept von Kronos, das sehr ähnlich ist am anderen System, nämlich dem Zurvan Akarana. Es ist ein persisches Konzept und bezeichnet eigentlich eine Gottheit, die gleichzeitig auch die unendliche Zeit ist. Ja. Kronos und Zurvan Akarana werden beide als mehrköpfige geflügelte Schlangen dargestellt. Also ganz eigene, unterschiedliche Zeitkonzepte schon bei den Griechen. Wenn wir dann weitergehen ins Mittelalter, dann treffen wir hier auf eine recht faszinierende Mischung aus zyklischen und linearen Konzepten von Zeit. Und diese beiden Sichtweisen, die stehen auch in einem ständigen Spannungsverhältnis. Prägen das Denken der Menschen, beeinflussen ihre religiösen Vorstellungen, aber natürlich auch ihr alltägliches Leben. Also das Christentum bringt ja ein ganz starkes lineares Zeitverständnis mit sich. Betont die Einmaligkeit von Ereignissen, wie zum Beispiel die Kreuzigung, die als dieses einzigartige, unwiederholbare Ereignis angesehen wird. Die christliche Heilsgeschichte, die zielt ja auch auf ein klares Ende hin, also die Wiederkunft Jesu. Das sorgt dann dafür, dass man die Zeit als etwas sieht, das einen Anfang und ein Ende hat. Aber gleichzeitig bleibt auch die Vorstellung dieser zyklischen Zeit bestehen. Also besonders Gelehrte, die sich mit Astronomie und Astrologie beschäftigen, die sehen in den Bewegungen der Sterne diesen wiederkehrenden Rhythmus. Das Leben auf der Erde, wenn es nach ihnen geht, wird von den Gestirnen beeinflusst. Und dieser zyklische Blick auf die Zeit, der bleibt auch lange Zeit ein fester Bestandteil des mittelalterlichen Denkens. Ja, also auf eine gewisse Art und Weise existiert er ja sogar bis heute, wenn wir an die Jahreszeiten oder eben auch an die Himmelsbeobachtungen denken. Und mit der Erfindung der mechanischen Uhr ändert sich allerdings die Art, wie die Zeit wahrgenommen wird. Also ursprünglich wird die Uhr ja vor allem dazu genutzt, um Gebetszeiten zu strukturieren. Also aus religiösen Gründen. Es entwickelt sich daraus aber auch eine neue Sicht auf das Universum. Zeit wird als was Gleichmäßiges und als was Messbares betrachtet. Leute wie Kepler zum Beispiel, die sehen in der Uhr ein Modell für die Regelmäßigkeit der Natur. Und mit der Zeit fängt der Alltag der Menschen an, sich auch immer mehr nach dieser messbaren, linearen Zeit zu richten. Es entsteht hier jetzt auch ein echter Konflikt zwischen den zyklischen und den linearen Vorstellungen von Zeit. Also besonders in der Handelsklasse und der wachsenden Geldwirtschaft, da gewinnt jetzt dieses lineare, fortschrittsorientierte Zeitverständnis immer mehr und mehr an Bedeutung. Gleichzeitig gibt es aber auch weiterhin viele Menschen, die nach den natürlichen Rhythmen leben. Also zum Beispiel Grundbesitzer, für die Jahreszeiten und Erntezyklen viel wichtiger sind als so eine tickende Uhr. Im Gegensatz zu unserem modernen Verständnis von Zeit, die wir als gleichmäßigen, linearen Fortschritt sehen, ist das mittelalterliche Zeitgefühl also viel fragmentierter und vielschichtiger. Zeit ist nicht einfach eine wissenschaftliche Größe, die man in Stunden und Minuten misst. Sie ist mehr so ein dichtes Geflecht aus religiöser Bedeutung, gesellschaftlichen Praktiken und auch astrologischen Überzeugungen. Und dann wird alles anders und es hängt vor allem mit einer Person zusammen, nämlich Isaac Newton. Isaac Newton verändert im 17. Jahrhundert unser Verständnis von Zeit grundlegend, indem er das Konzept der absoluten wahren und mathematischen Zeit einführt. In seinem physikalischen System existiert diese absolute Zeit als eigenständiger Bestandteil, unabhängig von der physischen Welt. Also sie fließt gleichmäßig und sie bleibt unbeeinflusst von äußeren Einflüssen. Auch wenn es keinen direkten Beweis dafür gibt, braucht Newton dieses Konzept, um eben seine Bewegungsgesetze zu erklären. Ja, also er braucht es für seine Physik. Und Newton sieht die absolute Zeit als einen festen Rahmen, der eben für die Definitionen von Bewegung und Beschleunigung notwendig ist. Ohne diese gleichmäßig fließende Zeit sind seine Gesetze nicht anwendbar und für Newton ist Zeit ein mathematisches Werkzeug, also ein Konzept, das präzise Berechnungen ermöglicht. Und er betrachtet damit das Universum auch als so eine Art gigantisches Uhrwerk, das von unveränderlichen Gesetzen gesteuert wird. Newton unterscheidet dabei auch zwischen der wahren und der scheinbaren Zeit. Also er weiß, dass unsere subjektive Wahrnehmung von Zeit variieren kann, beeinflusst durch Emotionen oder auch durch Sinneseindrücke. Für seine Physik allerdings ist nur die gleichmäßig fließende, die wahre Zeit von Bedeutung. Dieses Konzept der Newtonschen Zeit hat natürlich einen enormen Einfluss, verstärkt auch durch die immer genauere Zeitmessung, die dieses absolute und lineare Zeitkonzept jetzt auch unterstützt. Ganz ohne Kritiker ist es natürlich nicht. Also der Philosoph Leibniz zum Beispiel, der argumentiert, dass Zeit nichts anderes sei als die Abfolge von Ereignissen und ein relatives Konzept, ja, keine unabhängige Entität. Einsteins Relativitätstheorie, die wird ihm einige Zeit später recht geben. Aber ich springe hier schon ein bisschen zu weit. Ich würde mich jetzt gerne auch noch auf ein paar andere Dinge eingehen, die noch vor Einstein passiert sind und die für unsere Geschichte der Zeitreise nicht ganz unerheblich sind.
Mhm.
Da ist zum Beispiel das Konzept der Darwinschen Evolution. Ja? Also mit der Evolutionstheorie wird die Vorstellung von einer zielgerichteten Schöpfung erschüttert. Und stattdessen tritt da jetzt auch die Idee der historischen Kontingenz, also quasi des Zufalls, in den Vordergrund, gepaart mit der Vorstellung einer oft gnadenlosen Natur. Diese neuen Gedanken, die verändern jetzt auch das Verständnis von Vergangenheit und Zukunft grundlegend. Dazu kommt auch die Entwicklung geologischer Zeitskalen, also die das Alter der Erde auf unglaublich lange Zeit ausdehnen. Also diese Erkenntnis bricht die biblische Chronologie, von der du vorhin ja auch gesprochen hast, auf und eröffnet die Möglichkeit, jetzt sowohl in tiefe Vergangenheit als auch in weit entfernte Zukunft zu blicken. Das Zeitverständnis wird plötzlich in viel größere Dimensionen gestreckt.
Mhm.
Es ist ein Konzept übrigens, das wir heute als Deep Time kennen. In GAG 280 spreche ich mal darüber, als ich vom versunkenen Kontinent Lemuria erzählt habe. Zu jener Zeit, in der wir jetzt gerade sind, da ist es aber in erster Linie ein Konzept, das vom Geologen James Hutton entwickelt wurde und ab 1778 popularisiert wurde.
Mhm.
Parallel dazu macht ja auch die Archäologie große Fortschritte. Die Ausgrabung antiker Städte, wie zum Beispiel Pompeji, worüber ihr in GAG 466 gesprochen habt, die zeigen der interessierten Öffentlichkeit jetzt, dass vergangene Zivilisationen über die Jahrtausende hinweg auch verblassen können. Und das regt auch die Vorstellungskraft an. Wie würden zukünftige Gesellschaften auf uns blicken und wie können wir uns das Leben in längst vergangenen Epochen vorstellen?
Mhm.
Und auch Fortschritte in der Zeitmessung tragen jetzt zu einem veränderten Zeitverständnis bei, also die Verfeinerung der mechanischen Uhren und auch das, über das ich anfangs gesprochen habe, die Standardisierung der Zeit. Das fördert jetzt die Idee, dass Zeit eine gleichmäßige und messbare Größe ist. Und mit jeder neuen Technologie wird die lineare, messbare Zeit weiter fest im Alltag verankert. All das passierte nämlich in einer Zeit, in der die technologische Entwicklung das Gefühl vermittelt, dass die Welt sich rasant verändert. Also Dampfmaschinen, Eisenbahnen, der Telegraph, die beschleunigen das Leben und bringen ein neues Bewusstsein für den Wandel der Welt mit sich.
Sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Zeitraum, den man nach hinten geht? Ist das was, was mit Hutton kommt, dass man den deutlich länger ausweitet, als man die christliche Vorstellung ist, irgendwie, dass die Erde 6000 Jahre alt ist oder so?
Ja, genau. Das kommt dann mit Hutton und wird dann natürlich weiterentwickelt. Und diese Deep Time, der Begriff, der wird, glaube ich, erst in den 80er, also in den 1980er Jahren so geprägt, aber ist natürlich ein Konzept, das auf Hutton zurückgeht.
Okay.
Und hier jetzt also, inmitten all dieser Ideen und dieser Entwicklungen, da kommt jemand, der greift es alles auf und er verarbeitet es zu einem bahnbrechenden Werk. Und sein Name ist H.G. Wells.
Hm.
H.G. Wells ist uns schon mal untergekommen, und zwar in GAG 143.
Mhm.
Da habe ich über Marsmenschen gesprochen, ja, die auf der Erde landen, beziehungsweise darüber, als Orson Welles den Krieg der Welten des H.G. Wells in seinem Radiostück vertont hat. H.G. Wells, geboren 1866 als Herbert George Wells, entscheidet sich später, die Initialen H.G. zu verwenden, weil er findet, es klingt ernsthafter und professioneller. Dessen frühe Jahre, die verlaufen nicht genauso, wie er sich's eigentlich erhofft hat. Also er ist ursprünglich zuerst ein Lehrling in einem Tuchgeschäft. Eigentlich ist er aber, wie soll ich sagen, als Intellektueller geboren und er findet seine intellektuelle Berufung dann auch an der Normal School of Science und der Royal School of Mines in London, wo er unter keinem geringeren als dem berühmten Darwinisten T.H. Huxley Biologie studiert. Ist dir sicher auch schon untergekommen, der Huxley, in deiner Folge, die du über die Evolutionstheorie gemacht hast?
Ja, der Huxley, der gilt doch als Darwins Bulldog, also der Darwins Theorien quasi nach außen hin verteidigt, weil Darwin war ja dann doch relativ passiv.
Genau. Und Wells beschreibt Huxley auch als den mächtigen intellektuellen Befreier. Und der beeinflusst ihn zutiefst. Also eben besonders die Ideen der Evolution, auch diese historische Zufälligkeit, also diese Kontingenz und die Vorstellung einer möglicherweise auch düsteren Zukunft, die prägen Wells' Denken jetzt ziemlich nachhaltig. Also Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie wird ein zentrales Thema in seinen Werken werden. Dazu kommt jetzt auch Wells' Faszination für die Vorstellung der Zeit als vierte Dimension. Es ist ein Konzept, das in jenen Jahren entwickelt wird. Anfangs belächelt Wells, belächelt es anfangs auch, aber es ist ein Konzept, das er dann auch so zur Grundlage seiner Überlegungen macht. Es ist aber nicht nur die Wissenschaft, die Wells inspiriert, auch vor allem für dieses Werk, über das wir jetzt gleich sprechen werden. Ein bisschen überraschende Quelle seiner Kreativität ist nämlich das Fahrrad.
Mhm.
Wells ist ein begeisterter Radfahrer und es gibt Hinweise darauf, dass seine Leidenschaft für diese zu jener Zeit ja auch relativ neue Technologie auch seine Vorstellungskraft beflügelt. Vor allem der Anblick eines stationären Fahrrads, an dem er treten kann, ohne sich räumlich fortzubewegen, das könnte in ihm eine Idee geweckt haben. Ja, und zwar die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen, während man räumlich an Ort und Stelle bleibt.
Mhm.
Außerdem ist Wells ein Futurist durch und durch. Allerdings nicht zu verwechseln mit den italienischen Futuristen, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts formieren, sondern so, dass er die Zukunft als offen und formbar betrachtet. Für ihn ist die Zukunft ein Bereich, der durch menschliche Entscheidungen und Handlungen gestaltet werden kann. Mit all den Chancen und Risiken, die das auch birgt. Und all diese Ideen, die Evolution, die vierte Dimension, die Geschwindigkeit des technologischen Wandels, die werden in einem Werk kulminieren, das den Lauf der Science-Fiction-Literatur für immer verändern wird. Und dieses Werk ist natürlich The Time Machine, die Zeitmaschine. Jetzt ist es nicht so, dass Zeitreisen generell bis zu jenem Zeitpunkt noch nie in den Köpfen der Menschen waren. Ja, also noch bevor H.G. Wells die Zeitmaschine schreibt, gibt es zahlreiche Geschichten über Zeitverschiebungen oder Zeitsprünge, vor allem in der Mythologie, in der Folklore, teilweise aber auch in literarischen Erzählungen. Also in mythologischen und volksmärchenhaften Geschichten sehen wir häufig Reisen in zeitlose, übernatürliche Sphären. Hier geht es oft nicht um die Erforschung der Zeit selbst, sondern um das Vermitteln religiöser oder auch moralischer Lektionen. Ja, klassisches Beispiel sind Mythen, in denen Sterbliche die Reiche der Götter betreten. Also Reiche, die eigentlich außerhalb der uns vertrauten Zeit existieren. Ein interessantes Beispiel kommt aus dem Mahabharata, am hinduistischen Epos. Die Geschichte von König Kakudmi erzählt, wie er in den Himmel reist und als er schließlich zurückkehrt, muss er feststellen, dass Epochen vergangen sind und alle, die er kannte, längst tot sind. Also was wir hier sehen, ist eine frühe Darstellung des Konzepts der Zeitdilatation.
Mhm.
Also die Idee, dass Zeit in unterschiedlichen Sphären unterschiedlich schnell vergeht. Und sie greifen damit etwas vor, das eigentlich ein Effekt der Relativitätstheorie ist, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden.
Wollte ich gerade sagen, den es ja wirklich gibt, wenn man so an diese Raumfahrt denkt.
So ist es. Aber im Mahabharata gibt es natürlich keine physikalische Erklärung für diese Zeitverschiebung.
Mhm.
Ein weiteres Beispiel ist das japanische Volksmärchen von Urashima Taro. Der Fischer Urashima besucht den Unterwasserpalast des Drachenkönigs und als er in sein Dorf zurückkehrt, muss er feststellen, dass Jahrhunderte vergangen sind. Also ähnlich wie bei König Kakudmi wird die Zeitverschiebung hier durch eine magische Reise erklärt, aber nicht durch Technologie oder Wissenschaft. Auch in der amerikanischen Literatur gibt es ein ähnliches Motiv, nämlich Rip Van Winkle. Das ist eine berühmte Kurzgeschichte von Washington Irving aus dem Jahr 1819. Rip schläft durch mysteriöse Berggeister herbeigeführt für sehr, sehr, sehr lange Zeit ein. Und als er wieder aufwacht, hat sich die Welt um ihn herum halt völlig verändert. Hier spielt der lange Schlaf die Rolle einer übernatürlichen Zeitverschiebung, aber eben auch ganz ohne wissenschaftliche Erklärung. Und dann haben wir auch noch ein sehr lustiges Beispiel, nämlich Mark Twain. Mark Twain hat geschrieben, ein Yankee am Hof des König Arthurs, ist aus dem Jahr 1889, wird oft einmal so als ein Vorläufer von H.G. Wells Zeitmaschine betrachtet. Hier reist der Protagonist Hank Morgan durch einen Schlag auf den Kopf ins Mittelalter.
Mark Twain konzentriert sich dabei allerdings mehr auf Satire und Gesellschaftskritik als auf die Mechanik des Zeitreisens. Ja, es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für Morgans Zeitreise. Sie ist mehr ein erzählerisches Mittel. Was all diese Geschichten gemein haben, sie beschäftigen sich mit der Idee, dass Zeit nicht unbedingt linear und gleichmäßig verläuft, aber die Erklärungen, die sind meistens mystisch oder übernatürlich. Genau hier setzt H.G. Wells jetzt an. Er verankert die Idee der Zeitreise in einem wissenschaftlichen Rahmen und revolutioniert oder man kann sogar sagen begründet damit das Genre des Zeitreisens. Falls du, ich bin mir nicht sicher, hast du die Zeitmaschine gelesen? The Time Machine?
Ich habe es gelesen, aber als Jugendlicher, also das war vor meiner Abi-Zeit noch.
Ja, ich gebe eine kurze Zusammenfassung, dass wir uns auch vorstellen können, was dort passiert.
Also, bitte.
Wird im Jahr 1895 veröffentlicht und es beginnt im viktorianischen England, wo ein namenloser Wissenschaftler ein recht kühnes Experiment wagt. Also dieser Wissenschaftler, den wir nur als den Zeitreisenden kennenlernen, der präsentiert seinen Freunden eine unglaubliche Erfindung. Es ist eine Maschine, die durch die Zeit reisen kann und zwar eine, die tatsächlich Ähnlichkeiten mit einem Fahrrad hat. Anfangs sind diese Freunde natürlich skeptisch, aber als dieser Zeitreisende dann ein Miniaturmodell seiner Maschine vorführt, sind sie zwar nicht völlig überzeugt, aber sie halten ihn nicht für komplett verrückt. Mhm. Und gestärkt durch den Erfolg dieses Experiments begibt sich dieser Zeitreisende jetzt selbst auf seine Reise in die Zukunft. Und zwar nicht nur ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte, sondern direkt ins Jahr 802.701, nach der Zeitenwende. Und dort trifft er auf die Eloi, friedliche, kindliche Rasse, die in einer scheinbar idyllischen Welt leben, wo das Leben im Grunde nur aus Vergnügen und aus Müßiggang besteht. Hinter dieser utopischen Fassade allerdings verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, weil der Zeitreisende entdeckt schon recht bald die Morlocks, die so eine affenartige Spezies sind, die tief unter der Erde leben. Und die Morlocks, die haben ein bisschen eine ungute Rolle. Sie jagen nämlich die Eloi als Beute. Also der Zeitreisende vermutet, dass Eloi und Morlocks das Ergebnis auseinandergehender Evolutionen der Menschheit sind. Und während seiner Reise entwickelt der Zeitreisende dann auch eine Freundschaft mit einer jungen Eloi-Frau namens Wiener. Tragischerweise wird sie aber während eines Angriffs der Morlocks getötet und trotz dieses Verlusts gibt der Zeitreisende aber nicht auf. Also er setzt jetzt seine Erkundungen fort und er reist noch viel weiter in die fernste Zukunft der Erde. Also da wird der Blick auf die Zukunft aber auch immer düsterer. Also der Zeitreisende beobachtet den allmählichen Verfall des Lebens auf der Erde, sieht trostlose Landschaften, seltsame krebsartige Kreaturen. Er erreicht dann schließlich auch einen Zeitpunkt, an dem die Sonne stirbt und die Erde zum kargen, leblosen Ödland wird. Erschüttert, aber trotzdem entschlossen, kehrt jetzt der Zeitreisende in seine eigene Zeit zurück. Seine Erfahrungen lassen ihn nicht los und er entscheidet sich, wieder aufzubrechen. Und zwar diesmal für immer. Also seine Freunde bleiben zurück und können nur darüber spekulieren, welches Schicksal ihn schlussendlich dann ereilt hat. Und weil ich vorhin die Einflüsse der Zeit, in der Wells sozialisiert wurde, erwähnt habe, die finden sich eben auch zuhauf in diesem Werk wieder. Also der Roman wird oft als evolutionäre Fabel beschrieben und es finden sich darin sogar zwei unterschiedliche Formen der Evolution. Also auf der einen Seite die deterministische Evolution, die den Verlauf der Geschichte als vorgezeichnet ansieht. Ein Konzept, das eng mit dem Motiv der Zeitreise grundsätzlich verbunden ist und hier scheint alles in festen Bahnen zu verlaufen, ohne dass der Zeitreisende daran irgendwas ändern kann. Auf der anderen Seite steht die zufällige Evolution, also die den Zufall und die Unvorhersehbarkeit betont. Passt gut zum Motiv der alternativen Geschichte, bei der die Zukunft nicht festgelegt ist, sondern sich auch in viele verschiedene Richtungen entwickeln kann. Und neben diesen zeitlichen und evolutionären Themen beleuchtet die Zeitmaschine auch die sozialen Probleme der viktorianischen Zeit, ja, also insbesondere Klassenungleichheit und die möglichen Gefahren unkontrollierten technischen Fortschritts. Also gern werden die Eloi und die Morlocks als Symbole für die viktorianische Gesellschaft herangezogen. Ist allerdings nicht ganz eindeutig, weil die gerade beschriebenen unterschiedlichen evolutionären Ansätze, die stören da ein bisschen, weil es liegen ja tatsächlich hunderttausende Jahre dazwischen. Ja, da kann viel passieren.
Schlussendlich geht es in der Zeitmaschine aber auch um die menschliche Erfahrung der Zeit. Also Themen wie Erinnerung, wie Identität und auch die Art und Weise, wie Menschen Zeit wahrnehmen, die spielen hier eine wichtige Rolle. Und das ist ja ein Topos, der sich nicht nur in Wells Zeitmaschine, sondern grundsätzlich in Science Fiction widerspiegelt. Die Reaktionen auf die Veröffentlichung dieses Werks, die sind gemischt. Was auch zu erwarten ist, denn das Genre, in das sich Wells da jetzt setzt, das hatte noch nicht einmal einen Namen. Ja. Obwohl vor ihm schon andere in diesem Genre sind. Also keine Romane, die sich mit Zeitreisen auseinandersetzen, aber mit ähnlichen Dingen, wo Wissenschaft hier mit einbezogen wird. Also Jules Verne zum Beispiel, der 20.000 Meilen unter das Meer oder in den Mittelpunkt der Erde reist, oder auch Mary Shelley, ja, die mithilfe der Wissenschaft ein Monster erstellt. Und erst im Jahr 1926 wird übrigens der Begriff Science Fiction geprägt, beziehungsweise ursprünglich der Begriff Scientification vom Verleger Hugo Gernsback, als er seine Amazing Stories veröffentlicht. Und mit der Zeit wird dann aus Scientification Science Fiction.
Interessant, ganz schön spät. Hätte ich früher erwartet.
Ziemlich spät, ja. Jedenfalls, die meisten im Literaturbetrieb, die tun die Geschichte als eine Fantasie ab, als eine grauenhafte Geschichte teilweise auch. Aber das ist zu erwarten. Also auch Wells selbst, der hat es wohl auch so antizipiert, weil im Roman gibt es ja eigentlich zwei Erzähler. Es gibt den Zeitreisenden und es gibt seinen Freund Philby. Und Philby, der ist so die Stimme der Vernunft. Aber die Sache ist einfach paradox. Es ist gegen die Vernunft, sagt er mal in diesem Buch. Also der Einfluss, den das Werk aber auf verschiedenste Aspekte der Gesellschaft haben wird, der ist unbestritten. Also obwohl die Zeitmaschine von H.G. Wells jetzt keine direkten wissenschaftlichen Durchbrüche bewirkt, leistet der Roman jetzt schon einen bedeutenden Beitrag zu einem gewissen kulturellen Wandel. Also er macht jetzt komplexe Konzepte für die breite Öffentlichkeit zugänglicher und schafft damit auch die gesellschaftliche Grundlage für weiterführende wissenschaftliche und auch philosophische Erkundungen. Also, was ich vorhin gesagt habe, Zeit als vierte Dimension. Die Zeitmaschine, das Buch, wird ja 1895 veröffentlicht und das ist ja noch vor Einsteins Relativitätstheorie, die das Konzept der Raumzeit als vierdimensionales Kontinuum ja formell etabliert. Es ist auch noch vor Hermann Minkowski, der in einer Rede im Jahr 1908 sagt: Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbstständigkeit bewahren. Also er beschreibt damit die vierdimensionale Raumzeit als untrennbare Einheit, in der die drei Dimensionen des Raums und die Zeit miteinander verwoben sind. Und das ist ja auch was, dessen sich Einstein dann für seine Relativitätstheorie bedienen wird. Aber Wells hat die Zeit in seinem Roman auch schon als eine eigene Dimension behandelt, die man durchqueren kann, ähnlich wie den Raum. Er trägt damit auch zur Popularisierung dieser aufkeimenden und revolutionären Idee bei. Also natürlich, Wells ist kein Wissenschaftler und er bemächtigt sich hier ja auch eines Diskurses, den er in seinem Roman, so wie er es später auch beschreiben wird, als Trick verwendet. Ja, also er tut im Grunde das, was der Großteil der Science-Fiction-Autorinnen und Autoren getan haben und tun, die Möglichkeit der Science Fiction dazu verwenden, zutiefst menschliche und auch zeitgenössische Probleme zu bearbeiten und zu diskutieren. Und das führt mir auch zum zweiten Punkt des Einflusses dieses Werks, also die Zeitmaschine als Gedankenexperiment. Dieser Roman, der regt zur Auseinandersetzung mit den möglichen Konsequenzen von Zeitreisen an. Also sowas wie Paradoxien und die Idee, dass man die Geschichte verändern könnt. Wells wirft damit tiefgehende Fragen zu Kausalität, zu Determinismus und auch freiem Willen auf. Also es ist ein erzählerisches Experiment, das die Wissenschaft und die Philosophie dazu einlädt, über ein Universum nachzudenken, in dem Vergangenheit und Zukunft nicht festgelegt, sondern veränderbar sind. Und ich würde sagen, der Roman hat damit auch Einfluss auf die Art und Weise, wie Geschichte erzählt wird. Also auch auf die Art und Weise, wie wir hier Geschichte erzählen. Der Historiker Tom Shippey, der beschreibt es ganz gut in einem Essay namens Science Fiction and the Idea of History. Und er beschreibt dort die sogenannte Whig-Geschichte, also eine Art Geschichtsschreibung, die die Vergangenheit als stetige lineare Entwicklung in Richtung der Gegenwart darstellt.
Und in dieser Erzählweise stehen vor allem die großen Persönlichkeiten im Mittelpunkt, also die Könige, die Generäle, die Erfinder, und die gender da jetzt absichtlich nicht, weil es eben meistens Männer sind. Die Helden eben, also die, die den Lauf der Geschichte entscheidend beeinflussen. Ihre Taten werden glorifiziert, ihr Einfluss auf die Gegenwart wird betont, oft auch einmal überbetont. Und diese Sichtweise, die hat, wissen wir heute ja auch, ihre Tücken. Also oft werden dabei komplexe Konflikte und alternative Perspektiven ausgeblendet. Also die Geschichte erscheint zwar wie ein klarer Weg des Fortschritts, und man neigt auch dazu, vergangene Ereignisse mit heutigen Werten zu beurteilen. Die vorhin erwähnte Geschichte von Mark Twain, Yankee in King Arthur's Court, funktioniert ähnlich. Also der Held aus der Moderne schaut auf die Vergangenheit herab, belehrt sie quasi und bringt die fortschrittlichen Ideen der Gegenwart in eine rückständige Zeit. Alternativ dazu beschreibt Shippey aber komplexere Art der Geschichtsschreibung, und zwar die sogenannte malthusianische Geschichte, also basierend auf den Ideen von Thomas Malthus, britischen Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert, der den Einfluss von Bevölkerungsdruck und Ressourcenknappheit auf die Gesellschaft untersucht hat. Und in dieser Perspektive sind es nicht die großen Helden, sondern es sind unpersönliche Kräfte, die im Vordergrund stehen. Also wirtschaftliche Faktoren, Umweltbedingungen, gesellschaftliche Zwänge. In dieser Geschichtsschreibung sind die Handlungsspielräume des Einzelnen begrenzt. Also die Individuen, seien es jetzt die Könige oder die Erfinder, die nehmen zwar Einfluss, aber oft sind sie gefangen in einem Netz von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen. Und obwohl der Zeitreisende in Wells' Roman nur in die Zukunft reist, ebnet seine Zeitmaschine anderen Autorinnen und Autoren den Weg, aus dieser deterministischen Whig-Geschichte auszubrechen und eben in Richtung malthusianische Geschichte zu gehen. Also damit nehmen sie ja auch eine Entwicklung der Geschichtsschreibung vorweg, die dann tatsächlich erst so im 20. Jahrhundert richtig Fuß fasst. Ja, zum Beispiel Sozialgeschichte, die sich dann nicht mehr nur die großen Helden der Geschichte anschaut, sondern auch alles, was dazwischen liegt. Vielleicht zur Verdeutlichung, was sie damit meinen, dass hier jetzt Geschichte nicht mehr mit Geschichte gleichgestellt wird, wie es zu jenem Zeitpunkt der Fall war. Das sind diese unterschiedlichen Zeitreise-Paradoxons. Ja, du kennst vielleicht das Großvater-Paradoxon.
Ja.
Du kennst das, aber ich beschreibe es trotzdem noch.
Ja. Ja.
Also, stell dir vor, du reist in die Vergangenheit und du triffst dort deinen eigenen Großvater, und zwar zu einer Zeit, bevor er das entsprechende Elternteil gezeugt hat. Und aus irgendeinem Grund verursachst du jetzt den Tod deines Großvaters. Was passiert dann? Ja? Also eine kausal notwendige Bedingung für die Existenz des Zeitreisenden, in dem Fall du, wird damit aufgehoben. Also ohne Großvater kein Elternteil und ohne Elternteil kein Zeitreisender. Aber was bedeutet das für die Reise selbst? Also diese Kausalkette, die zur Zeitreise und letztlich auch zum Tod deines Großvaters geführt hat, die wäre hiermit ja auch unterbrochen. Und hier stoßen wir jetzt auch auf eine der grundlegendsten Fragen, wenn es um Zeitreisen geht. Hat sich durch die Reise eine neue Zeitlinie ergeben, eine, in der die Zukunft der alten Zeitlinie zwar existiert, aber jetzt zur Vergangenheit einer neuen Zeitlinie gehört.
Lustig ist ja, Richard, dass du fragst, ob ich das Phänomen kenne. Und ich meine, es ist die Grundfrage von Zurück in die Zukunft, von diesen Filmen.
Richtig.
Und ich meine, das ist ja popkulturell eines der, keine Ahnung, also eine der bekanntesten Filme, die ich damals in meiner Jugend so geguckt habe. Insofern ist diese Frage natürlich...
Was er dann auch machen muss, er bringt ja fast seine Eltern nicht, also ist dafür, dass seine Eltern nicht zusammenkommen, und dann muss er das quasi wieder fliegen.
Genau, er muss dann
nochmal. Also es ist eine Variation des Großvater-Paradoxons. Ja. Wenn wir also in Filmen oder in Büchern über so ein Paradoxon lesen, die da dann immer zentral sind, wenn es um Zeitreisen geht, oder oft zentral sind, wenn es um die Wissenschaftlichkeit auch des Zeitreisens geht. Es ist im Grund eine Verhandlung genau dieser Entwicklung, wie sie auch in der Historiografie stattfindet. Ja, also welchen Einfluss haben Dinge, von denen wir nicht davon ausgegangen sind, dass sie einen Einfluss haben können? Und diese Auseinandersetzung mit dem, was für uns auch Geschichte bedeutet, die haben wir zu einem nicht unerheblichen Teil auch der Zeitmaschine von H.G. Wells zu verdanken. Was den Einfluss auf die Literatur betrifft, ist diese Veröffentlichung der Zeitmaschine natürlich monumental. Also die Zeitmaschine wird allgemein als der Roman angesehen, der Zeitreisen als zentrales Thema in der Science-Fiction etabliert hat. Er inspiriert damit unzählige Autorinnen und Autoren, die sich
dann auch in Subgenres damit beschäftigen, ja, also grundsätzlich Manipulation der Zeit oder eben alternative Geschichte, alles im Grund zurückzuführen auf die Zeitmaschine. Beispiel hier The Man in the High Castle von Philip K. Dick, wo es dann auch alternative Geschichte des 20. Jahrhunderts im Grund ist. Die Frage, die du dir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit auch gestellt hast, wie schaut es aus? Können wir eigentlich Zeit reisen? Und ja, es gibt tatsächlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich ernsthaft mit der Möglichkeit von Zeitreisen auseinandersetzen. Bevor du jetzt aber den Koffer packst, ja, um zu verreisen, ja, das bleibt alles so ein bisschen im Bereich der Theorie und ist natürlich auch hoch umstritten. Also ich habe vorhin gesprochen über Einsteins Relativitätstheorie und die ist bei diesen Fragen natürlich immer der Ausgangspunkt. Also die zeigt uns ja, dass Raum und Zeit eng miteinander verwoben sind, legt damit den Grundstein für wissenschaftliche Überlegungen zur Möglichkeit von Zeitreisen. Und da müssen wir auch unterscheiden zwischen zweien, nämlich Zeitreisen in die Zukunft und Zeitreisen in die Vergangenheit. Und du hast das vorhin ja auch schon angesprochen, als ich über die Zeitdilatation gesprochen habe. Zeitreisen in die Zukunft sind theoretisch möglich und auf einer kleinen Skala sogar schon nachgewiesen. Ja, also wenn sich Objekte mit hoher Geschwindigkeit bewegen oder in der Nähe eines starken Gravitationsfelds sind, vergeht die Zeit für sie langsamer. Astronauten erleben den Effekt während ihrer Missionen im Weltall, aber halt natürlich auch nur minimal. Also das berühmte Zwillingsparadoxon zeigt es auch, der Zwilling, der durchs All rast, kommt jünger zurück als sein Bruder, der auf der Erde geblieben ist. Zeitreisen in die Vergangenheit allerdings ist ein ganz anderes Kaliber. Also die Idee, durch die Zeit zurückzureisen, stößt auf sehr große theoretische Hürden, wenn wir es milde ausdrücken wollen. Ein paar Konzepte gibt es allerdings schon. Es gibt zum Beispiel die geschlossene zeitartige Kurve. Das sind theoretische Pfade in der Raumzeit, die sich selbst schließen und vielleicht eine Rückkehr in die Vergangenheit erlauben könnten. Würde aber auch Bedingungen voraussetzen, die in der Realität eher nicht zu finden sind. Ein weiteres theoretisches Modell, von dem du wahrscheinlich schon gehört hast, sind die Wurmlöcher. Also Tunnel durch die Raumzeit, die uns zu am anderen Punkt im Universum oder zu einem anderen Zeitpunkt bringen können. Allerdings bräuchte man hierfür exotische Materie mit negativer Energiedichte und die hat bisher noch niemand gefunden. Es gibt dann auch noch so Forscher wie Ron Mollett, der den Großteil seiner Karriere der Forschung von Zeitreisen gewidmet hat. Er hat zum Beispiel die Idee, mit rotierenden Lasern ein Gravitationsfeld zu erzeugen, das die Raumzeit krümmen könnte. Aber das ist alles sehr theoretisch, ist ihm so noch nicht gelungen. Der late great Stephen Hawking, der war mit seiner Chronology Protection Conjecture ohnehin der Überzeugung, dass die Naturgesetze selbst Zeitreisen verhindern könnten, um eben so ein Paradoxon, wie das vorhin erwähnte, Großvater-Paradoxon, zu vermeiden. Also Reisen zurück in der Zeit eher nicht am Horizont und in die Zukunft auch nur basierend auf eben der Zeitdilatation. Wohl oder übel, lieber Daniel, gilt hier auch das, was einer der Kritiker Wells, ein gewisser Israel Zwangwill, im Pall Mall Magazine geschrieben hat. There is no getting into the future except waiting. Aber es ist vielleicht auch gar nicht nötig, wirklich physisch durch die Zeit zu reisen. Also durch das, was wir hier machen und was die Geschichtsschreibung und ihre Hilfswissenschaften generell machen, reisen wir immer wieder in der Zeit zurück. Und wenn wir es richtig machen, sorgen wir damit auch dafür, dass wir nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart verstehen und uns damit auch auf die Zukunft vorbereiten können. Tja, und das, lieber Daniel, war meine kleine Geschichte der Zeitreise, die im Grund mit H.G. Wells' Time Machine begonnen hat und wohl auch einen Anteil an der Art und Weise hat, wie wir uns heutzutage hier unsere Geschichten aus der Geschichte erzählen.
Na, fantastisch, Richard. Das erinnert mich auch ein bisschen an diese Geschichte, dass Science Fiction hier vor allem deshalb so wichtig ist, weil wir uns damit eine Vorstellung von der Zukunft machen und damit die Gegenwart beeinflussen. Und dass also, das der eigentliche Effekt ist.
Genau, also Science Fiction, ich meine, ist ja nur ein Subgenre dann natürlich auch von der Science Fiction, aber grundsätzlich und nehme wieder Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe, zu, oder was Wells eigentlich über seine Zeitmaschine gesagt hat, dass die im Grunde nur ein Trick ist. Ja, also ja. Er hat es bisschen mit Science Mambo Jumbo hat das beschrieben, naja. Und hat es auch einfügen können in den wissenschaftlichen Diskurs der Zeit. Aber im Grund war sie dazu gedacht, dass er zum Beispiel über die Gefahren des technologischen Fortschritts sprechen kann, dass er die Konzepte der Evolution und so weiter verarbeiten kann. Und so geht es ja mit vielen Konzepten in der Science Fiction. Die sollen ja im Grund nur Vehikel sein dafür, dass wir eigentlich zutiefst menschliche Dinge diskutieren können.
Ja, und die Gegenwart eigentlich reflektieren damit. Aber dieser Gedanke der Zeitreise, der ist natürlich unfassbar faszinierend. Also gerade natürlich die Vergangenheit, vor allem ja darum, um zu bestätigen, also zum Beispiel, es gibt ja von Andreas Eschbach auch das Jesus-Video. So diese Idee, ich will quasi nur eine Bestätigung davor haben, ist in der Vergangenheit wirklich irgendwas passiert, worauf wir heute so referieren. Und eben auch, was bei Zurück in die Zukunft so vorkommt, dieses so, was würde passieren theoretisch? Und das ist einfach so als Gedankenspiele einfach so interessant.
Und ich glaube vor allem dann eben, wenn man diese Gedankenspiele macht, dann eröffnet es einem dann auch grundsätzlich über Geschichte nachzudenken und was für Einfluss solche Dinge ja auch haben könnten oder eben nicht haben. Ja, also naja. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Jesus-Video hernehmen und sagen, gut, es gibt ein Video, das beweist, dass jemand existiert hat, der Jesus war. Ja. Was sagt uns das aber über den Rest dieser gesamten Geschichte? Das zeigt uns ja nur diesen einen Punkt in der Zeit, dass zu diesem Zeitpunkt der existiert hat und ist für uns als Historiker auch nicht viel interessanter als das, was dann danach passiert ist und was daraus gemacht worden ist.
Ja, genau, ja. Das ist ein guter Punkt. Und was beim Jesus-Video halt noch dazu kommt, ist, sich die Frage zu stellen, was wäre denn eigentlich der Beweis in der Gegenwart, den man in der Vergangenheit machen müsste? In dem Fall ist die Frage halt beantwortet worden, ja gut, wir müssen einfach ein Video machen, das man dann in der Gegenwart sich anschauen kann, das die Vergangenheit zeigt. Weil wenn du jetzt in der Vergangenheit wärst und würdest es dann irgendwie, ja, du kommst da wieder zurück und sagst, ja, ich habe hier tatsächlich XY gesehen, dann musst du dir das hier nicht irgendjemand glauben.
Ja, hey, dann musst du ein Video machen. Man müsste natürlich auch Jesus zeigen, wie er Wasser zu Wein macht, weil ansonsten ist er einfach nur ein Typ.
Naja, genau. Ja.
Oder halt sonst irgendein Wunder.
Und das könnte dann wieder ein Videoeffekt sein, den du dann...
Genau. Vielleicht auch irgendwelche Artefakte. Ja, es schaut aus wie Wein, aber... Ich meine, man kann auch sagen, ja, es schaut aus wie Wein, aber es ist vielleicht kein Wein. Was vielleicht auch der Fall war. Beim eigentlichen Wunder. Ein bisschen über die Literatur. Es gibt ein sehr ausführliches Buch von James Gleick, das heißt Time Travel, A History, wo es eben vor allem auch um die Entstehung des Zeitreisens basierend auf dem Roman The Time Machine von H.G. Wells geht. Ich habe mich aber für zum Beispiel so Zeitdiskussionen und so weiter auch bedient. Carlo Rovelli hat geschrieben The Order of Time. Dann gibt es The History of Time, A Very Short Introduction von Leo Frank Holford-Drevens aus dem Jahr 2005. Sehr interessant ist eben auch das, was ich von Tom Shippey erzählt habe vorhin, Science Fiction and the Idea of History. Das ist aus einem Sammelband, Hard Reading, Learning from Science Fiction. Und G.J. Withrow hat geschrieben Reflections on the History of the Concept of Time, auch ein Paper in einem Sammelband, wo es eben um die unterschiedlichen Zeitkonzepte geht, seit der Antike bis jetzt.
Ah, sehr interessant.
Vielleicht noch zu meinem Hinweis. Der Grund, dass ich jetzt diese Geschichte mache, ist ein Beweis, dass Zeitreisen funktionieren. Ja. Ich habe nämlich im Juli eine Mail gekriegt, das am 24.10.2024 verfasst wurde. Und zwar schreibt Georg, hallo, ich fand deine Folge 474 zu Zeitreisen und den Anfängen der Idee des Zeitreisens wirklich sehr spannend. Ich hatte echt nicht erwartet, dass die Idee schon bei den Hindus vorkam und sich dann auch gehalten hat, sodass auch professionelle WissenschaftlerInnen sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und auch noch auseinandersetzen.
Ja, fantastisch.
Also ist unser erstes Feedback zur Folge. In der Folge.
Das ist fantastisch. Das ist eine gute Idee, ja. Weil ansonsten ist ja das Gedankenexperiment selber, glaube ich, spannender als dann die Realität, weil, wie du es ja beschrieben hast, wahrscheinlich sind es dann, was man dann an Zeitreisen wirklich machen kann, ist, dass man im CERN oder so irgendein Teil irgendwie ein Zehntelsekunde irgendwo hinspringen lässt. Und dann denkt sich, ja, okay,
aber das ist nur der Anfang.
Okay? Ja.
Wer weiß, was denn, weil, was weißt du, die Zeitmaschine vor ungefähr 140 Jahren rauskommen. Wer weiß, was hier jetzt in 130 Jahren ist. Ja.
Ja.
Also, ich meine, wir werden es nicht rausfinden, weil wir werden, wie vorhin gesagt, halt die Zukunft nur erleben, indem wir abwarten. Wir werden dort nicht hinreisen können. Aber ich glaube, das größte Argument, dass Zeitreisen nicht existiert, ist ja, dass wir bisher noch keinen Beweis haben dafür.
Weil wenn irgendwann in sehr ferner Zukunft Zeitreisen einmal funktionieren, dann wüssten wir es jetzt schon. Weil die Person höchstwahrscheinlich irgendwann zurückkommen wäre und uns darauf hingewiesen hätte.
Ja, jein. Das geht nur, wenn...
Natürlich, naja, wenn es Paradoxon...
Genau. So. Und wenn du jetzt irgendwie Paralleluniversen hättest, oder ist ja tatsächlich meine Vermutung, da gibt es dann einfach unendlich viele Universen, die gleichzeitig
existieren. Ja, das ist ja auch ein Topos. Ja. Also, dass diese so ein Paradoxon, dass das aufgelöst wird dadurch, dass man einfach sagt, gut, das ist einfach ein anderes Universum. Oder es unterschiedliche Dimensionen, die hier einfach dann von Neuem beginnen und... Ich glaube, in Rick and Morty ist das auch viel verarbeitet worden, wo es dann einfach aber tausende unterschiedliche gibt,
ja.
Unterschiedliche Universen. Aber ist auch eine Theorie, aber ist, glaube ich, auch, um es gelinde zu sagen, ein bisschen umstritten.
Naja, wie alles natürlich. Aber wenn ich mir so anschaue, welche Erfahrungen wir Menschen machen, dann ist es immer so, dass wir sehen, dass alles, von dem wir denken, es ist einmalig, stellt sich raus, ja, ist gar nicht einmalig. So.
Das ist meine Erfahrung im Internet. Wenn ich denke, ja, was super Idee. Und dann, ja, 5000 andere Leute haben sie schon gehabt.
Genau. Na, aber man hat gedacht so, okay, ja, es gibt eine Galaxie, na okay, es gibt sehr viele Galaxien. Ah, es gibt irgendwie einen Exoplaneten, na okay, es gibt sehr viele Exoplaneten. Und dann kommt man immer weiter drauf, dass alles, was wir Menschen für einmalig halten, gar nicht so einmalig ist.
Ja, irgendwie... Sollte uns das was sagen, oder?
Eben, das ist mit dem Universum genauso. Okay, es gibt dieses eine Universum. Naja, okay. Vielleicht gibt es unendlich viele davon.
Who knows. Vielleicht werden wir es irgendwann rausfinden. Höchstwahrscheinlich halt auch nicht.
Wahrscheinlich nicht, ne. Aber ist auch okay.
Ja. Bis dahin müssen wir uns halt mit den Werkzeugen begnügen, die uns zur Verfügung stehen.
Dann würde ich sagen, Richard, erzähl mir doch einfach weiter Geschichten aus der Vergangenheit.
Genau.
Machen wir so weiter.
Genau, machen wir so weiter und sollen wir übergehen zum Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das. Ich danke dir für diese fantastische Geschichte.
Sehr gern. Fantastisch, eher auch. Auf
einmal. Ja, eben.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Dort heißt man gemeinhin Geschichte.fm. Außer auf Mastodon, da gibt man am besten geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch live sehen will, kann sich ab Freitag Tickets kaufen. Genauere Infos unter geschichte.fm/tour. Außerdem kann man uns lesen, also man kann uns live sehen, man kann uns lesen und man kann uns hören. Wenn man uns lesen will, gibt es das Buch Geschichten aus der Geschichte. Es gibt Merch unter geschichte.shop und zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Ole, Bernd, Max, Bastian, Hans, Christopher, Ramon, Tamara, Jan, Roland, Philipp, Ferdinand, Fabian, Julius, Melanie, Konstanze, Stefanie, Marc, Markus, Paul, Mike, Claude, Alexander, Marius, Floris, Henning, Sophie, Clara, Irene, Tobias, Veronika, Christoph, Bastian, Andreas, und Michael, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, geben wir doch dem einen das letzte Wort, der es sonst auch immer hat.
Genau, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.